Und zu einem kleinen Kind kann man nicht intellektuell sprechen, ne? Du weißt ja, was du alles tun musst und wie du richtig sein musst und wie alles funktioniert. Das Kind weiß das nicht. Das Kind spricht nicht die Sprache des Kopfes, sondern des Herzens. Die haben wir dann ziemlich verlernt, stimmt's? Und es muss uns wiederkehren. Ja. Ich glaube, in Wahrheit hat Deutschland ein großes Herz. Und alle Krisen, die wir haben, die könnten viel schlimmer sein, wenn es nicht ein großes Herz gäbe in Deutschland. Das ist auch da. Nur es kümmert sich keiner drum. Deswegen braucht es Väter und Mütter. Ja, ich war hier stehen geblieben. Ich sage noch mal ein paar Worte zu diesem Text. Ich konnte ja wegen dem Lachen nicht weitermachen. Aber ich wollte dazu sagen, dass mit dem Lachen ist okay für mich. Also das ist nicht, dass ich dann denke, oh, das ist aber irgendwie unanständig und jetzt kann ich gar nicht weiter predigen. Das ist auch gar nicht schlimm, dass man da nicht weiter predigen kann, weil das Lachen ist auch so wichtig und das ist entspannend. Und Entspannung, stellt euch mal vor, eine entspannte Gemeinde, das ist eher einfach herrlich. So, wir haben sehr viel angespannte Gemeinde gehabt, die immer angespannt ist. Man ist nie frei, aufzuatmen und man selbst zu sein und womöglich zu lachen. Gibt es da nicht so einen Film, Der Name der Rose ist das, wo das total verboten ist? Also wehe, es wird gelacht, dann bricht das ganze Kloster zusammen. Das geht also gar nicht. Ja, aber der Herr sitzt im Himmel und lacht. Über wen? Seine Freunde, ja. Bei manchen Freunden braucht man keine Feinde, ne? Ja, und der Herr sitzt im Himmel und lacht. Und er kann das, Gott kann lachen. So, ja. Und manchmal erleben wir, wenn die Dinge sehr ernst werden und es ist alles sehr problematisch, dann manchmal kommt dieses Lachen auch. Und wir merken, es ist wirklich sowas von übernatürlich, weil wir wollen weinen, wir wollen schreien, wir wollen verzweifelt sein. Wir sind in die Knie gegangen vor dem Problem. Und es ist begeistert über unseren Kniefall. Das Problem ist so wichtig. Und alle beten, ihr müsst beten für mein Problem. Und das Problem ist also wirklich gottgleich. Alle beten und gehen in die Knie vor dem Problem, ne? Altäre. Und ja, und noch eine Gebetskette wird mobilisiert und also alle müssen für das Problem eintreten. Ja. Und da kann es manchmal sein, dass du hörst im Geist, dass der Himmel nur lacht. Lacht und lacht und lacht. Und manche Probleme lösen sich nur dadurch, dass man lacht. Du lachst darüber und es ist dir peinlich und du denkst dir, oh, man darf doch nicht lachen, das ist so ernst. Aber es kommt dir dieses Lachen hoch und du musst lachen und dann lachst du so lange darüber und am Ende ist das Problem so klein, mit Hut, was vorher so groß wie ein Hochhaus war. Es hat seine Macht verloren, weil es ausgelacht worden ist. Das mögen die Probleme nicht, wenn man sie auslacht. Ja, deswegen werden wir sehen, es gibt ein Lachen, das ist wirklich eine Gabe, eine göttliche Gabe. Und wenn es denn dann kommt, dann ist es aber auch ansteckend. Und dann lachen auch Leute, die gar nicht wissen, worum es geht, einfach weil das so lustig ist, dürfen die. Die dürfen dann ganz seelisch auch einfach mitlachen. Es ist okay. Das ist so. Es ist alles möglich im Geist. Wir haben gedacht, nur Sprechen im Geist ist möglich. In anderen Sprachen sprechen. Kannst auch lachen, ne? In anderen Tönen, wie soll man das denn nennen, ne? Ja. Ja. Man kann im Geist alles, man kann ja auch weinen, man kann auch flehen, man kann ja auch tanzen, man kann auch eine Fahne schwenken im Geist und das alles geht ja auch. Ne? Also wir müssen das ein bisschen erweitern, unsere Idee, was im Geist dann so geht. Ne? Und da geht natürlich viel mehr, als wir je gedacht haben. Ich habe auch gesehen in der Bibel, dass die voll ist mit solchen auch Gebetsausdrücken. Du findest also in Psalmen und überall findest du eben Tanz und Reigen und Musikinstrumente und du findest Gehen und Schreiten und Laufen und auch Niederfallen findest du auch und auf den Knien und Liegen. Also du findest eine unheimliche Bandbreite von Ausdrücken, die wir in der Gemeinde sehr reduziert haben, eben auf wenige Möglichkeiten des Ausdrucks, meistens gebeugt. Meistens der gebeugte Ausdruck. Wir meinen, das ist würdig, gebeugt. Ich weiß auch nicht, warum sich das so dermaßen manifestiert hat. Ne? Nur das ist der würdige Ausdruck, gebeugt. Warum eigentlich? Ne? Es gibt es auch, wir beugen uns, ja. Aber es gibt noch so viel mehr als nur das. Ja, und jetzt muss der Geist uns eingerostete Gemeinde wieder in Gang bringen, ne? Dass wir irgendwie wieder locker werden und wieder beweglich und Dinge tun, die wir ein paar hundert Jahre lang nicht getan haben, das ist gar nicht so ohne. Ne? Und das sieht streckenweise furchtbar chaotisch aus und das kann ja auch gar nicht anders sein. Ja? Wenn dein Kindchen zu laufen anfängt, ich meine, es macht das nicht gleich richtig. Ne? Das fällt da durch die Gegend und wird geweint und geschrien und weiß ich nicht alles, aber am Ende wird es laufen. Und so ist das. Wir fangen am Anfang an, nicht am Ende. Und wir haben gemerkt, in der Gemeinde hatten wir oft das Problem, man wollte gleich das fertige, funktionierende Ergebnis. Ne? Dann hätte man es ja akzeptiert. Aber den ganzen Prozess, nö, den hat man nicht haben wollen. Man wollte gleich wissen, ja, also wenn du jetzt sowas hier tun willst, willst du mit der Fahne rumgehen, was kommt dabei raus? Und du sagst, ja, schauen wir mal, ne? Ich kann es noch nicht sagen, was dabei rauskommt. Aber viele sind sehr darauf gerichtet, was kommt dabei raus? Und wir sind manchmal nicht so darauf gerichtet, immer, was kommt dabei raus? Lass es uns einfach machen. Lass uns den Weg gehen. Dann werden wir ja sehen, wohin wir kommen. Schön. Hier in diesem Text Jeremia 29, da sagt Gott, ruft ihr mich an. Wir hatten das gehört von den Richtern und Israel hat tatsächlich nach so und so vielen Jahren angefangen, zu dem Herrn zu schreien. Wie glaubt ihr, haben die das getan? Sehr verhalten und im gesetzten Rahmen haben sie behauptet, dass sie zum Herrn schreien. Also es ist bei den Richtern wirklich auffällig, manchmal Jahrzehnte, 40 Jahre lang auch, gewartet, ausgehalten, bis sie zu dem Herrn schrien. Da ließ er ihnen einen Retter werden. Aber erst dann. Das ist, was ich euch gesagt habe. Wir können oft so lange aushalten. Wir halten aus und wir halten noch ein Jahr aus und wir hoffen, vielleicht wird es ein bisschen besser, noch ein Jahr. Und dann bist du dann schon in einem Alter, wo du dir dann auch noch überlegst, na, jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr damit anzufangen. Also jetzt ist auch vorbei. Ne? Das ist so eine Hinhaltegeschichte. Ja? Wir lassen uns hinhalten. Und wir halten aus und wir halten durch und wir lassen den Feind noch ein bisschen Pogo auf unserem Kopf tanzen und wir machen einfach, wir halten durch, wir machen mit, wir können das noch aushalten. Ne? Noch ein bisschen Demütigung, noch ein bisschen, ja. Und irgendwann vielleicht, und das kannst du den Herrn mal fragen, was in deinem Leben passieren muss, dass du zu dem Herrn schreist. Weil es nicht mehr zu ertragen ist, weil es so nicht mehr weitergeht. Der Herr hat mich das mal gefragt, er hat gesagt, wirst du wirklich den nächsten Gottesdienst noch wieder dahin gehen, es noch wieder aushalten? Warum eigentlich? Warum es noch einmal aushalten? Für wen? Für mich? Fragt mich Gott, für mich? Meint ihr, ihr macht das für mich? Ich habe nichts zu tun mit diesen Gottesdiensten. Ich habe die nicht erfunden. Das ist euer Ding. Ist doch nicht meins. Ist eures. Eure Gemeinde. Ist euer Gott. Ist alles, wie ihr das macht. Was habe ich denn damit zu tun? Muss man sich mal vorstellen. Ne? So ist das. Ja. Der Herr wartet draußen vor der Tür, bis wir dann fertig sind und wieder rauskommen. Der Herr wartet draußen. Wir haben gedacht, er wartet drin. Der schwebt unter der Decke bis zum nächsten Gottesdienst. Dann kommt er wieder herab, um uns zu segnen. Natürlich, auch was anderes darf der Herr auch gar nicht tun. Nur segnen. Tja. Ja, das ist so dieser domestizierte Gott, ne, den haben wir ganz handzahm gemacht, damit er in unsere kleine Gottesdienstschachtel passt. Er hat da nie was von gesagt. Hat Jesus Gottesdienste veranstaltet? Habt ihr das mal gelesen, Evangelien? Gottesdienste, Jesus, Gottesdienste im Jesuszentrum? Nicht? Ja, aber hallo? Wo hat er die denn abgehalten? Der hat gar keine Gottesdienste abgehalten. Er hat das gar nicht gemacht. Er hat das alles gar nicht so gemacht wie wir. Und wir behaupten, wir folgen ihm nach. Nein, wir folgen ihm nicht. Wir wollen, dass er uns nachfolgt. Und wir bereiten ihm unser Gefäß, unseren Gottesdienst à la Synagoge und sagen, Herr, das haben wir für dich. Und der Herr sagt, auf Wiedersehen. Ich bin draußen vor den Toren der Stadt. Und mach was ganz anderes. Ja, es ist provozierend, ich weiß. Aber sehr wichtig, die haben so lange ausgehalten, ehe sie geschrien haben zu dem Herrn. Als sie zu ihm geschrien haben, als sie es nicht mehr ausgehalten haben, als sie gesagt haben, jetzt ist echt Schluss. Hier waren 70 Jahre rum. Babylonische Gefangenschaft, 70 Jahre. Das ist lang. Und jetzt ist wirklich gut. Jetzt ist wirklich gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren, keine Kraft zu verschwenden. Wir können das fromme Spiel nicht mehr spielen. Es ist, wir haben da keine Zeit mehr für, oder? Ich glaube, Einstein hat gesagt, man hat keine Lust mehr ab 40 auf Spielchen. So, wir haben keine Zeit mehr für Spielchen, oder? Wir haben dafür keine Zeit mehr. Für wen oder für was? Die Dinge wollen alle jetzt passieren. Ne? Und das drückt auf uns wie eine, der Himmel drückt wie eine Last, wie eine Schwangerschaft. So, das ist so, die Spannung nimmt zu. Der Himmel möchte so gerne ausbrechen. Glaubt ihr das? Dass der ausbrechen möchte wie, ich weiß nicht, mächtig, wie ein Vulkan, oder? Der Himmel hat lange an sich gehalten, oder? Hat lange an sich gehalten und jetzt möchte er ein gellendes Feldgeschrei anstoßen und er möchte laut werden und er möchte sich daneben benehmen und er möchte reinhauen. An einer Stelle steht, ich halte mir die Ohren zu vor eurem Geplärr. So, das wird über den Lobpreis gesagt. Ich halte mir die Ohren zu vor eurem Geplärr. Naja. Gut, wem haben wir gesungen? Uns, nicht ihm. Ja. Ha. Ruft ihr mich an. Das ist so intensiv, ruft ihr. Schreit ihr, werdet ihr laut, werdet ihr, das ist auch die Kinder, ne? Die kleinen Kinder, die schreien einfach, bis du reagierst, ne? Also, dass du nicht reagierst, ist überhaupt nicht akzeptabel. Die schreien immer weiter, bis sie blau werden. Und du denkst, also wenn ich jetzt nicht eingreife, werden die mir noch umkommen. Und so, die gehen bis an die Grenze, ja, bis an die Grenze. Die schreien bis an die Grenze, ja. Die schreien dein ganzes Haus im Grund und Boden und sind so klein. Und so sollen wir verlangen, heißt es an einer Stelle, verlangen wie die Neugeborenen, verlangen nach der Milch, so verlangen wir nach den Dingen. Wonach wir nicht verlangen, das kommt nicht. Es muss verlangt werden, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, allem Verstand. Was immer du so willst, das wirst du kriegen. Das gefällt dem Himmel, wenn dein Verlangen so stark ist, dass du danach schreist. Das ist auch das Geheimnis von Fasten. Wenn wir die Dinge so, wenn die uns so wichtig werden, wird das Essen egal. Das wird total egal, wofür essen. Wenn wir den Himmel nicht haben, wofür noch essen? Wofür das alles? Wofür noch wieder einkaufen gehen? Wofür den ganzen Laden am Laufen halten? Wir wollen nicht mehr. Es muss was passieren, es muss. Und es muss passieren. Wir können es nicht mehr aushalten ohne. Dann kommt Erweckung. Amen. Das ist so. Und Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens. Ich habe für euch eine Zukunft. Ich habe für euch eine Hoffnung. Jetzt schreit danach. Verlangt danach. Wollt es doch auch haben. Es kann doch nicht sein, dass es reicht, dass das hier steht. Das steht da seit Jahrtausenden drin. Einfach so steht das da. Aber es steht doch da, damit wir es glauben. Da ist eine Zukunft, da ist eine Hoffnung. Und zwar eine göttliche Zukunft, eine göttliche Hoffnung. Eine mächtige Zukunft, eine mächtige Hoffnung. Eine, die Himmel und Erde erschüttert. Etwas von großem Ausmaß. Ach, das ist uns zu groß. Wir wollen eigentlich, gehen nur in die Gemeinde, damit die Kinder auch in Kindergottesdienst gehen. Ehrlich gesagt, gehen wir nur deswegen. Ja, da wird der Himmel sich freuen, dass du so gute Motive hast, ne? In die Gemeinde zu gehen. Wir gehen gar nicht in die Gemeinde. Habt ihr schon mal gewusst, dass ihr die Gemeinde seid? Wie kann man denn wohin gehen, was man ist? Die Gemeinde geht, kommt, die Gemeinde geht. Wenn ihr hier raus seid, ist hier keine Gemeinde mehr. Die Gemeinde ist doch nicht das Haus, die sind ja wir, die Menschen, wir sind die Gemeinde. Und am Montag sind wir die Gemeinde, genauso wie wir am Sonntag die Gemeinde sind. Wir sind die Gemeinde, wir, die Menschen, wir sind es. Wir sind erkauft, erlöst, ja nicht das Gebäude. Und so kommen wir zu dem Herrn und er kommt zu uns und wir werden eins. Und wir machen gemeinsame Sache. Aber von unserer Seite braucht es auch eine Entschlossenheit. Gott ist entschlossen, Gott ist voll hingegeben. Ich meine, Gott hat den Preis voll bezahlt. Ne? Gott ist bis ans Äußerste gegangen, ne? Bis ans Kreuz. Das ist intensiv, ne? Das ist ganze Sache machen. Das ist es drauf ankommen lassen. Und wenn ich drauf gehe, ich gehe diesen Weg, ich mache das, ich will das, ich ziehe das durch. Ne? Und wenn ich von den Toten wiederkommen muss, ich mache das. Oh, das ist intensiv, ne? Das ist Gethsemane. Und die Jünger schliefen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ja. Das konnten sie einfach nicht, ne? Die hatten gerade vorher, hatten sie das Abendmahl gehabt und den Verrat von Judas und die waren fertig. Jetzt. Und jetzt kommt noch Gethsemane. Jetzt kommt noch Gethsemane. Ja. Ja. Ja, das ist so. Und man kann durch diese Dinge nur gehen. Das kann alles nur geschehen, wenn wir auch in unserem Es-Wollen, in unserer Willigkeit stark werden. Ne? Wir haben oft gemerkt, auch in solchen Gottesdiensten, der Lobpreis fängt an und eine Stunde später hat man eigentlich das Gefühl, wir haben auch jetzt auch erst angefangen. Und eigentlich 2 Stunden später hat man das Gefühl, jetzt ist man angekommen. Jetzt ist man eigentlich stark in den Dingen. Jetzt ist man gesammelt. Jetzt ist man wirklich bei der Sache. Das ist die Hälfte der Leute aber schon weg. Ne? Wir haben ja diese Zeit überhaupt nicht. Ne? Aber da, ja, und man will Erweckung. Aber bitte im 2 Stunden, also in diesem Rahmen. Ne? Müssen wir mal schreiben, die 1-Minuten-Erweckung. Gibt es da so eine Buchreihe immer mit 1-Minuten-Manager, 1-Minuten-irgendwie-Geschichten. Das passt zu uns. Also hier wird es intensiv. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Geht ihr hin. Ja, wohin? Zumindest raus aus unserer Routine, aus unserer Gleichgültigkeit. Wir gehen raus aus uns. Wir gehen hin zu ihm. Wir stehen innerlich auf. Wir bleiben nicht sitzen. Wir gehen los. Wir bewegen uns. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Bewegung ist sehr wichtig. Ruft mich, geht ihr hin, betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Ja. Ja. Und dieses kleine Wörtchen, betet zu mir, kann man auch sagen, betet mit mir. Wir können mit ihm zusammen beten. Jesus möchte uns an seinem Gebet beteiligen. Glaubt ihr das? Oh, und Jesus wird gar nicht müde, ne? Der betet alle Zeit vor diesem Thron, ne? Und das ist intensiv, das ist so intensiv. Und der Himmel wird nicht müde, im Himmel kennt man keine Müdigkeit. Der Herr wird nicht müde noch matt. Und so. Und ich habe gemerkt, immer wieder habe ich die Situation gehabt, der Gebetskreis kommt und ich bin müde. Und die Stimmen sagen, ach, kannst du mal ausfallen lassen. Aber meine innere Verpflichtung, die ich getroffen habe, sagt, nein, das lässt du nicht ausfallen. Gerade wenn du müde bist, geh hin. Danach wirst du wach sein. Und genau so ist es. Und wenn ihr euch krank fühlt und wenn ihr den Eindruck habt, ach, ich kann nicht beten, geht hin. Ihr werdet sehen, der Himmel wird das regeln. Weil ihr geht. Weil ihr euch aufmacht. Das bleibt nie ohne Belohnung. Ich habe gemerkt, manchmal im Winter, so Schnee und alles, und die Stimme sagt, ach, jetzt willst du noch zum Gebet und so, ist wie ungemütlich. Dann hat der Geist mir gesagt, aber wenn dein Arbeitgeber rufen würde, es ist ganz egal, was für ein Schneesturm wäre, ja, du würdest gehen, ja, da würdest du gehen, ist ja die Arbeit. Das ist für uns Deutsche so eine Sache, ne? Die Arbeit ist heilig. Aber glaubt ihr, dass das auch eine Arbeit ist, was wir heute hier machen? Ist das Hobby? Ist das so, weil ihr gerade keinen anderen Urlaubsdings gefunden habt, wo ihr hinfahren konntet? Da kommt er mal hierher. Ja, ja, ja. Ja, der Herr hat mir gesagt, wie du es anschaust. In Wahrheit ist das Arbeit. Es ist eine Arbeit. Es ist etwas, wofür ihr euch einsetzt, wofür ihr euch aufmacht und hingeht und es tut und es euch was kosten lasst. Der Himmel wird das immer belohnen. Glaubt ihr? Aber natürlich, er wird das tun. Er wird auf euch hören. Hier. Sucht ihr mich, werdet ihr mich finden. Fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, werde ich mich von euch finden lassen und ich werde euer Geschick wenden. Na, preist den Herrn. Aber wieder von ganzem Herzen. Das ist etwas, was ihr wirklich den Heiligen Geist, Jesus, was ihr Gott fragen könnt. Was ist mit meinem Herzen? Wie kriege ich mein ganzes Herz zusammen? Und wir haben Teile unseres Herzens verloren, vielleicht auch geopfert auf solchen falschen Altären, haben es verloren, müssen es wiederholen, wiederkriegen. Eine viele Jahre lange anhaltende Arbeit des Heiligen Geistes ist die, dass ihr alle Teile eures Herzens, die ihr verloren habt, wieder zusammenklaubt. Wohin immer ihr sie verloren habt und an wen immer ihr es verloren habt. Es wird alles, muss wiedergeholt werden. Und egal wie lange es dauert, der Prozess muss sein, damit du wieder ganz wirst. Ein ganzer Mensch mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, allem Verstand. Willst du so einer sein? Oder willst du so ein Teilzeit, so ein Teilmensch sein, der die Hälfte von sich verloren hat und gar nicht weiß, wo die ist, die Hälfte? Hier und da. Und ich habe gemerkt, wenn wir beten mit ganzem Herzen, wenn wir beten mit ganzer Seele, wenn wir beten mit aller Kraft, wenn wir beten mit ganzem Verstand, ist das mächtig oder nicht? Das ist mächtig, es ist gesammelt. Ja, es ist in Einheit. Es ist nicht, dass du das eine betest, während deine Seele drüber nachdenkt, was du hinterher noch alles machen willst. Und dein Körper sagt, aber eigentlich bin ich ja müde. Und ja, und so bist du völlig zerteilt. Aber wenn das mal alles gesammelt ist und du bist richtig ganzheitlich bei der Sache, oh, dann können ungeheure Dinge geschehen. Das ist so. Das haben wir oft auch in der Gemeinde nicht, ne? Die Leute haben dann noch ferngesehen zur Entspannung, Samstagabend, bis spät. Die Filme, die man alle nicht sehen soll, die wurden natürlich alle angeguckt. Dann werden am Sonntagmorgen die Kinder zusammengerafft, auf dem Weg in die Gemeinde noch gestritten. Ja, jetzt beten wir an. Ja, natürlich. Wirklich, du bist wirklich in dem Zustand für die Anbetung von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Nein, du bist ein Trümmerfeld und der Heilige Geist kann nichts anderes tun, als versuchen, dich ein bisschen zusammenzukehren und die Splitter und die Scherben ein bisschen wieder zusammenzukleben. Weiter kommt das doch gar nicht, oder? Weiter kommt das gar nicht in so einem Gottesdienst. Und dann ist vorbei, wieder ins Auto, wieder streiten, nach Hause und weiter. Ja, so. Das ist es. So stellt man sich das vor. So läuft das. Genau. Dafür sind wir erlöst worden. Das ist es, was, worum es geht. Nächsten Sonntag wieder. Warum tust du das? Ich weiß es auch nicht. Du auch nicht. Es bringt niemandem was. Okay, wie lange halten wir die Zustände aus? Wie lange machen wir mit? Wie lange können wir noch zusehen? Wie lange geht das mit Midian, dass wir unterdrückt sind? Wie lange geht das, bis wir zu dem Herrn schreien? Egal wie das aussieht, ob das alles geordnet ist. Und wann zerbrechen wir den Rahmen mit dem kleinen Gottesdienst? Wann zerbrechen wir das alles und sagen, ich will das alles in Trümmer hauen? Das alles hat überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt keine Kraft. Das ist überhaupt nichts. Ich kann es nicht mehr ertragen. Und wenn du dann zur Besinnung kommst und der Herr dich vielleicht mal in die Quarantäne bringt und sagt, bleib mal 40 Tage raus aus der Mühle, wir müssen dich mal ausnüchtern, du musst wieder normal werden, dann kann es sein, dass wenn du wieder in die Gemeinde kommst, du weißt überhaupt nicht, was das ist, was man da macht. Du möchtest bei jedem Satz, der gepredigt wird, sagen, halt mal, habt ihr gehört, was da gesagt wurde? Das habt ihr, und die Leute sind, ja, das wird berieselt. Und bei jedem Lied möchtest du anhalten und sagen und möchtest, Leute, wir können das doch nicht einfach so runtersingen. Du wirst wieder sensibel, du merkst wieder, was vor sich geht. Du hast hier gesungen, Jesus ist der König. Und dann Liederbuch zu, anderes Thema. So, König, weg. Jetzt haben wir ein anderes Thema. Da wird der König ja wohl kein Problem mit haben. Und so geht von eins zum anderen und dann haben wir alles abgehakt, noch Abendmahl hinterher geschmissen, noch eingetauft. Und dann haben wir auch alles für alle getan. Amen, nach Hause. Tja. Wer hat das erfunden? Ich weiß nicht, wer hat sowas erfunden? Und das machen wir jahrelang, ganz brav. Bibel, ne? Wie hast du immer hier, Joyce May, Bibel unterm Arm, wir gehen in die Gemeinde. Ja. Ich habe entdeckt, auch in meiner Gemeinde, Pastorenzeit, dass es so nicht funktioniert. Ich glaube, viele machen das mit ganzem Herzen. Also die versuchen wirklich ihr Bestes. Das ist so, ne? Ich stelle da auch keinen in Frage, aber ich glaube nicht, dass Jesus das so gestiftet hat, diese christliche Religion. Ich glaube, der hat da gar nichts mit zu tun. Er selber hat das nicht so gemacht, an keiner Stelle. Er hat es auch von keinem verlangt. Er hat von dir dein Leben verlangt und dass du allem absagst, was du hast. Schon mal gelesen? Das sind schon ganz andere Kaliber wie geh mal sonntags eine, vielleicht zwei Stunden dahin, ne? Und den Rest behältst du für dich. Da behältst du gar nichts mehr für dich. Wehe, du behältst was für dich. Da wirst du drüber fallen. Ja, und so machen wir das schon so lange und es funktioniert nicht. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, die Methode, wie wir das machen, bringt nichts. Es ist auch für den Teufel keine wirkliche Bedrohung, ne? Also diese Art von Christentum ist so harmlos, ist so handzahm. Das ist, stellt für die Wölfe keine Gefahr dar. Ja. Ja, von daher wollen wir zu dem Herrn schreien. Wollen wir rauskommen aus der religiösen Box und Matrix und unser Leben nicht an die Wölfe verfüttern. Wollen wir lebendig werden? Wollen wir die kleine Zeit, die wir noch haben, ganze Sache machen? Wie geht denn das? Ja, der Heilige Geist wird uns das beibringen, wie das geht. Wenn wir nur wollen, ist immer der Punkt. Wollen wir, wenn wir wollen, dann kann es gehen. Das ist der ganze Punkt. Und den ganzen Tag möchte der Teufel deine Willigkeit auf die, möchte er zerstören. Er möchte dich sowas von auslaugen, dass du im Grunde dich treiben lässt. Dass du nicht mehr sagst, was du willst. Das war der Anfang der Predigt gestern. Wir müssen auch wieder sagen, was wir eigentlich wollen. Wie wollen wir unseren Tag? Wie wollen wir unser Christsein? Wie wollen wir unser Leben? Ist doch unseres. Oder gehört der Gemeinde dein Christsein? Oder ist es deins? Wem gehört das alles? Wer betreibt das? Ja. Ich glaube nicht, wenn du in den Himmel kommst, wird der Herr fragen, und zu welcher Gemeinde hast du gehört? Und wie viele Leute waren da im Gottesdienst? Und wer ist der Leiter? Ach ja, dann komm durch. Dann ist gut. Solche Fragen werden nicht gestellt werden. Ne? Sondern die Frage ist, wer bist du? Kennen wir uns eigentlich? Das wird die wichtigste Frage sein. Ja, wunderbar.